Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Heute mit Katja Scherer. Guten Tag. Wieder wochenlang zu Hause bleiben, wieder bei allen Geschäften vor verschlossenen Türen stehen. Für viele Menschen ist das eine schlimme Vorstellung. Dennoch wird über ein solches Szenario gesprochen. Immer mehr Politiker schließen zumindest lokale Lockdowns nicht mehr grundsätzlich aus. Wir klären, was solche Lockdowns für die Wirtschaft bedeuten würden. Und wir schauen auf die Verhandlungen der EU-Landwirtschaftsminister. Die beraten seit heute darüber, wie sie die Landwirtschaft in der EU künftig nachhaltiger gestalten wollen. Zuerst aber blicken wir nach China. Dort ist die Wirtschaft im dritten Quartal wieder deutlich gewachsen. Das hat die staatliche Statistikbehörde in Peking mitgeteilt. China scheint also das zu schaffen, worauf viele auch in Deutschland und Europa hoffen, eine schnelle, V-förmige Erholung der Wirtschaft. Über die Stimmung vor Ort und die Frage, wie aussagekräftig die chinesischen Wachstumszahlen sind, berichtet Steffen Wurze.
Chinas Wirtschaft schrumpft nicht mehr, sie wächst. Um 4,9% hat die chinesische Volkswirtschaft von Juli bis September zugelegt im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das erklärte die Sprecherin der Statistikbehörde Liu Aihua am Morgen in Beijing. Damit ist die Wirtschaft der Volksrepublik zuletzt so stark gewachsen wie sonst kaum irgendwo auf der Welt. Auch wenn die meisten Analysten sogar noch etwas mehr Wachstum erwartet hatten, die Zahl von 4,9% zeigt, dass sich China wirtschaftlich gesehen schneller von der Covid-19-Krise erholt hat als etwa Europa oder die USA. Die chinesischen Behörden haben die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den vergangenen Monaten fast auf Null gedrückt. Mit harten Quarantänemaßnahmen, fast lückenloser Überwachung der Bevölkerung und riesigem Personalaufwand. Davon profitiert die Wirtschaft. Viele Fabriken in China laufen wieder auf vollen Touren und der Export boomt. Sollte die Nachfrage aus dem Ausland allerdings Corona-bedingt ins Stocken kommen oder gar einbrechen, dann hätte China wieder ein Problem, betonte die Sprecherin der Statistikbehörde Liu Aihua. Trotz der positiven Signale müssen wir uns bewusst sein, dass die Pandemie weltweit immer noch für Probleme sorgt. Nach wie vor gibt es unvorhersehbare Faktoren und die Inlandsnachfrage in China ist immer noch unzureichend und nicht in allen Landesteilen erholen sich die Unternehmen gleichermaßen. Schaut man sich die Statistiken im Detail an, fällt auf, dass sich längst nicht alle Bereiche von der Corona-Krise erholt haben. Michael Pattis, Finanzprofessor an der Beida-Universität in Beijing, erklärt.
The supply side has recovered. The demand side hasn't recovered.
Die Angebotsseite, also die Produktion, hat sich erholt. Auf der Nachfrageseite stockt es weiterhin.
For example,
man sieht das beispielsweise am Einzelhandel, der steht stellvertretend für die Inlandsnachfrage. Im Vergleich zum Vorjahr sehen wir dort ein Minus von 7,2%. Fürs Wirtschaftswachstum sorgen in China vor allem Produktion, Warenexporte und massive staatliche Ausgaben. Experten wie der Finanzprofessor Michael Pattis warnen auch heute wieder, Chinas Wirtschaftszahlen seien nicht 1:1 zu vergleichen mit den Zahlen aus anderen großen Wirtschaftsnationen. Chinas Staatsführung kann jedes beliebige, selbstgesteckte Wachstumsziel erreichen. Mit echtem Wirtschaftswachstum hat das nichts zu tun, sondern vielmehr mit wirtschaftlicher Aktivität.
So if you need growth to reach a certain number, then just find a river and build a bridge over.
Du willst in China eine gewisse Wachstumsrate erreichen? Dann such dir einen Fluss und baue eine Brücke drüber. Ob du sie brauchst oder nicht, spielt gar keine Rolle. So wird in China für Wachstum gesorgt. Aufs Gesamtjahr 2020 gesehen dürfte Chinas Wirtschaft statistisch um rund 2% wachsen. Das schätzt der Internationale Währungsfonds. Das wäre zwar viel weniger als in den Vorjahren, aber immer noch deutlich mehr als etwa in den USA, Japan oder in der Eurozone. Dort wird die Wirtschaft 2020 überall schrumpfen. Rein statistisch gesehen wird China also dieses Jahr mächtig aufholen gegenüber den anderen großen Wirtschaftsnationen.
Steffen Wurzel war das über den Zustand der chinesischen Wirtschaft. Damit schalten wir in unser Börsenstudio nach Frankfurt am Main. Dort ist heute für uns Sami Ibrahim vor Ort. Herr Ibrahim, die wirtschaftliche Erholung in China ist heute auch Thema bei der Asien-Pazifik-Konferenz der deutschen Wirtschaft, einem Event, das alle 2 Jahre stattfindet und dem Austausch der deutschen und asiatischen Wirtschaft dient. Und die Zahlen aus China werden natürlich auch an den Märkten beobachtet. Wie gehen denn die Anleger damit um?
Ganz unterschiedlich, denn heute Morgen hatten wir hier ein deutliches Plus am deutschen Aktienmarkt. Das hat sich inzwischen erledigt. Die Gewinne im DAX sind komplett weg. Er ist aktuell sogar minimal im Minus. Also man kann sagen, quasi unverändert zum Vortagesschluss, jetzt aktuell bei 12.901 Punkten. Nichtsdestotrotz am Ölmarkt beispielsweise wurden die Zahlen heute Morgen nicht ganz so schön gewertet. Man hat gesagt, sie wären enttäuschend. Entsprechend hat der Ölpreis beispielsweise nachgegeben. Also das, um das Ganze mal abzurunden und wie man diese Zahlen einschätzen muss, dazu habe ich mir natürlich Hilfe geholt. David Kohl ist hier vom Bankhaus Julius Baer, der Chefvolkswirt dort. Der musste eben übrigens sehr schmunzeln. Wir haben ja mitgehört bei dem Beitrag, als es um das Beispiel mit der Brücke und dem Fluss ging. Vielleicht fangen wir damit an. Wie ernst zu nehmen sind denn diese Zahlen?
Natürlich sollte man es vielleicht nicht auf die ganze Nachkommastelle herunterbrechen bei den chinesischen Zahlen. Es ist richtig, der Staat mischt sich stärker ein in die Volkswirtschaft. Das ist einmal traditionell begründet. Aber ganz ehrlich, natürlich seit der Corona-Krise kennen wir das auch in Europa, kennen wir das auch in den USA, dass der Staat eine maßgebliche Rolle dafür spielt, wie man aus dieser Krise herauskommt, wie stark die Wirtschaft sich erholt. Hier spielt der Staat auch zunehmend eine Rolle. Also man kann fast sagen, das, was man in China hier vormacht, auch mit sehr guten Zahlen jetzt begleitet, das macht gerade in dieser Krise ein bisschen Schule, dass man hier staatlich das Wirtschaftswachstum aktiv fördert in Region, wo es eben geht.
Jetzt haben wir bei den Details der Zahlen ja gerade eben auch schon gehört, nicht alle Branchen gleichermaßen und die Statistikbehörde in Peking hat ja ergänzend dazu mitgeteilt, vor allen Dingen Medizinprodukte würden natürlich momentan laufen. Klar, der Rest der Welt braucht sie dringend und China exportiert sie inzwischen in großen Mengen. Gehen wir mal weg von der Medizin, aber wenn China sich jetzt erholt, wenn man das mal so sagen darf, der Rest der Welt noch mit dem Virus kämpft. Kann sich China tatsächlich komplett berappeln? Sie sind schließlich eine große Exportnation und auf die Weltmärkte angewiesen.
Das ist vollkommen richtig. Es ist eine große Exportnation. Hat ein bisschen abgenommen. Also die Abhängigkeit Chinas von seinen Exporten hat abgenommen. Man hat sich sehr stark versucht, zumindest auf die inländische Nachfrage einen weiteren Stützpfeiler dort aufzubauen. Der ist jetzt nicht so ganz positiv, gerade in der Dynamik. Allerdings muss man sagen, China hat derzeit Glück oder wie man so sagen, man ist goldrichtig positioniert für die derzeitige weltwirtschaftliche Verfassung, nämlich Medizinprodukte hatten Sie angesprochen, aber auch der ganze Bereich Homeoffice, das heißt die ganzen Elektronikgüter und die dazugehören, auch hier ist China gut positioniert und bei den Gütern, wo es wirklich hakt, das ist der Transport, das ist zum Beispiel die Flugzeugbranche, da ist China eben nicht der Weltmarktführer und auch nicht im Export so stark, das heißt man hat hier eine Produktpalette, wo man sehr, sehr gut positioniert ist, jetzt auch von einer Wirtschaft, von einer Weltwirtschaft zu profitieren, nämlich im Medizinproduktebereich und in diesem großen Bereich Homeoffice, von zu Hause aus arbeiten. Also da brauchen Sie ja auch mehr Equipment, wird nachgefragt. Das sind zwei Bereiche, die tun China gut. Das ist die Theorie und die Praxis bestätigt das. Wenn Sie sich die Exportzahlen anschauen, die kamen letzte Woche schon aus China, die waren überraschend gut gewesen. Das heißt, die Exportnation China, die profitiert derzeit vom aktuellen Umfeld, weil eben der Nachfragemix stimmt und nicht so sehr die Nachfrage insgesamt.
So, jetzt sind wir ja auch eine Exportnation, wollen gerne auch nach China exportieren. Der Binnenmarkt wurde eben ja auch schon kurz angesprochen. Da hieß es eben, auch da entwickelt es sich nicht so, wie es eigentlich sein müsste. Aber das ist ja genau das, wo wir darauf angewiesen wären.
Das ist richtig und das hat auch den Grund, wir einstiegen in dieses Gespräch, dass wir nämlich anschauen, wie liegt der Stimulus in China? Lag der Stimulus hauptsächlich auf der Industrie. Man hat der Industrie versucht zu helfen, wieder aus dieser Corona-Krise herauszukommen und eben nicht so stark zum Beispiel Kurzarbeitergeld gegeben oder Beihilfen für den privaten Konsum gegeben. Und das zeigt sich jetzt auch in der Zusammensetzung des Wachstums. Es ist eben nicht so stark der private Konsum. Und da haben es natürlich deutsche Exporteure schwerer. Hier in Deutschland, in Europa, aber auch in den USA ist es genau der private Konsum, der relativ stabil ist. Dort kommen die Fördergelder an und da wird man nicht so viel mit dem Export anfangen können.
Kurze letzte Frage, bitte um eine kurze Antwort, denn eben klang es ja schon an, die Asien-Pazifik-Konferenz läuft. Frau Merkel hat gesagt, wir müssen uns eben auch nach anderen Märkten umschauen, an Lieferketten unterschiedlicher aufbauen. Vietnam wurde da heute auf dieser Konferenz schon genannt, Indien beispielsweise, richtige Strategie?
Es geht um die Versorgungssicherheit, insbesondere um hier zu diversifizieren. Da hat man gemerkt, dass man eben, wenn man nur auf einen angewiesen ist, kann das schiefgehen. Das kostet zusätzlich, das ist nicht effizient, so wie in der Vergangenheit. Aber hier steht die Versorgungssicherheit im Vordergrund.
Sagt David Kohl vom Bankhaus Julius Bär. Herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
Ja, danke auch aus Köln. Herr Ibrahim, dann blicken wir auf einzelne Unternehmen. Der Elektronikhersteller Philips hat Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt. Wie sind die ausgefallen?
Überraschend gut. Philips hatte vor ein paar Wochen gesagt, dass das Geschäftsjahr wohl nicht so laufen wird. Entsprechend sind die Analysten mit ihren Erwartungen nach unten gegangen, wurden jetzt übertroffen. Philips stellt unter anderem Beatmungsgeräte her und da läuft das Geschäft, wie wir ja alle wissen, in letzter Zeit wieder besser.
Die Deutsche Telekom hat für Schlagzeilen gesorgt. Warum?
Ja, sie hat ein eigenes Projekt zusammen mit einem Start-up aufgebracht. 2024 soll das Ganze dann richtig losgehen. In der Stratosphäre sollen ferngelenkte Flieger die Sicherheit der Telekommunikation verbessern. Gerade in abgelegenen Gebieten soll es dann eben auch ein Funknetz geben. Und es geht aus der Stratosphäre besser. Erste Tests sind gut gelaufen. Das kam am Markt auch relativ gut an.
Und dann blicken wir noch auf Euro, Rente und Gold.
Der Euro stabil bei einem Dollar 17,78. Die Rentenumlaufrendite dagegen unverändert bei minus 0,62%. Und auch der Goldpreis relativ stabil. Aktuell die Feinunze bei einem 1.912 Dollar.
Das war der Börsenbericht von Samir Ibrahim. Vielen Dank. Ja, China erholt sich, Deutschland dagegen steckt in der zweiten Welle. Am Wochenende haben daher manche Menschen angefangen, wieder überdurchschnittlich viel Toilettenpapier und Nudeln zu kaufen. Das zeigen Fotos in sozialen Netzwerken von leeren Supermarktregalen. Es könnten vielleicht neue Lockdowns drohen. Manche Politiker warnen davor. Wirtschaftsverbände sagen, das hätte für die Wirtschaft fatale Folgen. Es gibt aber auch Volkswirte, die sagen, naja, vielleicht wären frühzeitige lokale Lockdowns für die Wirtschaft sogar besser. Zu den Befürwortern solcher Maßnahmen zählt der Düsseldorfer Volkswirt Jens Südekum. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und habe ihn gefragt, Herr Südekum, neue Lockdowns werden von vielen gefürchtet. Warum halten Sie diesen Schritt für richtig?
Ich glaube, die entscheidende Frage ist nicht, welche wirtschaftlichen Schäden hätte ein zweiter Lockdown, wenn er kommt, sondern die entscheidende Frage ist, kriegen wir die Virusverbreitung wieder unter Kontrolle? Denn wenn wir das nicht schaffen, dann werden die wirtschaftlichen Schäden ohnehin extrem sein. Und zwar erstmal unabhängig davon, ob man jetzt Lockdown-Maßnahmen verhängt oder nicht, sondern weil sich einfach Konsumenten und Firmen dann von ganz alleine zurückziehen. Und dann sind die wirtschaftlichen Schäden ohnehin schon davon da. Und ich glaube, jetzt Lockdown-Maßnahmen, die frühzeitig eben verhindern, dass diese Virusverbreitung sich eben wieder so exponentiell ausbreitet, die können dann insofern Sinn haben, dass man eben sagt, man macht lieber heute etwas, was weniger drastisch ist, aber ausschließlich, um zu vermeiden, dass die Situation außer Kontrolle gerät und wir dann morgen oder übermorgen viel, viel drastischere Maßnahmen dann eben ergreifen müssten.
Im Sommer gab es eine Studie vom Robert-Koch-Institut, die hat gezeigt, dass sich zumindest damals Menschen vor allem bei privaten Events angesteckt haben und weniger in Restaurants, Hotels oder auch Büros. Wenn man jetzt gerade der Wirtschaft einen neuen Lockdown verordnet, setzt man da nicht an der falschen Seite an?
Gut, welche konkreten Maßnahmen ergriffen werden sollten, das kann ich als Ökonom schwer beurteilen. Das ist ja eher jetzt eine gesundheitspolitische Frage. Was man aber sagen kann, ist jetzt eben im Dienstleistungssektor, da gibt es so Vergleichsstudien zum Beispiel aus den USA, ist, dass der wesentliche Effekt aus menschlichem Verhalten ohnehin unabhängig von Lockdown-Maßnahmen resultiert. Also man hat dort zum Beispiel verglichen Regionen mit und ohne Lockdown, die nur ein paar Kilometer voneinander entfernt sind, aber die getrennt wurden eben durch eine Bundesstaatengrenze, wo unterschiedliche Regelungen dann galten. Und man hat ziemlich klar gesehen, auch in den Regionen ohne Lockdown waren die Restaurants auch leer. Ganz einfach, weil die Konsumenten nicht gekommen sind. Das heißt, es war weniger sozusagen diese staatliche Verordnung, die die wirtschaftlichen Schäden hervorgerufen hat, sondern einfach menschliches Verhalten ganz allgemein. Weil Leute, wenn sie eben Angst haben, wenn die Situation außer Kontrolle gerät, dann bleiben sie ganz automatisch zu Hause, unabhängig davon, ob es einen Lockdown gibt oder nicht.
Wenn man sich jetzt mal anschaut, viele Unternehmen, die haben ihre Reserven, ihre finanziellen Rücklagen schon lange aufgebraucht oder schon fast aufgebraucht. Wenn man jetzt tatsächlich nochmal einen neuen Lockdown verordnet, muss man da nicht mit einer enormen Pleitewelle in der deutschen Wirtschaft rechnen?
Also wir rechnen ohnehin mit sehr stark steigenden Insolvenzzahlen, sobald eben jetzt, das ist ja jetzt gerade passiert, die Antragspflicht eben jetzt wieder da ist. Die Bundesbank rechnet mit starken Insolvenzzahlen im ersten Quartal 2021. Und natürlich könnte sich jetzt so etwas da dann wieder auswirken, denn aufgezehrtes Eigenkapital oder eben die Anspruchnahme von KfW-Krediten. Das wird dann eben viele Unternehmen irgendwann überfordern und das hätte dann natürlich diese logische Konsequenz, ja.
Das heißt, das muss man aber aus Ihrer Sicht in Kauf nehmen?
Ja, wie gesagt, also diese wirtschaftlichen Probleme, die hängen nicht eben ausschließlich an diesen Lockdown-Maßnahmen. Das heißt, wir müssen, glaube ich, aufhören, alle wirtschaftlichen Schäden, die das Coronavirus hervorruft, immer nur auf diese Lockdown-Maßnahmen zu schieben, sondern die wirtschaftlichen Schäden kommen von dem Virus an sich und nicht von den staatlichen Lockdown-Maßnahmen.
Ein Land, was ja mit Lockdowns auch gute Erfolge erzielt hat, ist China. Kann man das denn mit der Situation hier vergleichen? Wir haben ja in der EU die Situation, dass es eine große Freizügigkeit gibt, trotz Coronavirus nach wie vor. Das heißt, wenn nur wir jetzt durch Lockdowns versuchen, dieses Virus einzudämmen, aber in den Nachbarstaaten immer noch die Zahlen sehr hoch sind, ist da nicht die Gefahr, dass es dann wie ein Ping-Pong-Ball quasi immer zurückkommt?
Ja, das ist richtig. Also jetzt die Infektionsseite ist da das eine. Was die rein wirtschaftliche Seite angeht, stimmt es aber natürlich auch. Also selbst wenn es Deutschland gelänge, die Virusverbreitung unter Kontrolle zu halten und damit dann auch die unmittelbaren wirtschaftlichen Folgen, ist es natürlich so, wir sind sehr stark abhängig, was eben in anderen Ländern passiert, insbesondere in Europa. Also wenn unsere gesamten Absatzmärkte wieder in Probleme reinkommen, dann werden diese Probleme dann natürlich auf uns auch wieder zurückschwappen. Und wir haben jetzt ein Glück, nämlich gerade, dass in China die Situation sich deutlich entspannt hat, aber ausruhen können wir uns darauf auch nicht, denn 2/3 unserer Absatzmärkte liegen in Europa. Das heißt, was dort passiert, das hat für uns doch deutlich noch unmittelbarere Auswirkungen als China.
Kann man denn über lokale Lockdowns hinaus noch irgendwas tun? Also können Sie noch irgendwas empfehlen, was die Regierung tun sollte, um vielleicht dann auch gerade diese Wellenbewegung mit Europa, was Infektionszahlen und Wirtschaft angeht, um da irgendwie gegenzusteuern?
Wichtig scheint mir jetzt aus ökonomischer Sicht eben noch zu sein, dass man die Hilfsmaßnahmen, dass man das eben insofern auch aufrechterhält. Was wir jetzt gar nicht brauchen, ist, dass jetzt eben alle wieder so ein bisschen in Panik zurückverfallen und ihre Ausgaben drosseln, ja? Weil das ist natürlich dann der direkte Weg in die Rezession. Deswegen ist es wichtig, dass die Versicherungsinstrumente, die wir in der ersten Welle hatten, dass die dann eben auch wieder in Aussicht gestellt werden und man eben nicht sagt, ja, tut uns leid, jetzt ist aber leider das Geld alle. Das wäre faktisch und ökonomisch falsch und das wäre jetzt eben aus konjunktureller Sicht, was die Konsumentenpsychologie angeht, auch fatal.
Der Düsseldorfer Ökonom Jens Südekum war das im Gespräch. Er hält frühzeitige lokale Lockdowns für sinnvoll. Seit heute diskutieren die Landwirtschaftsminister der EU über die Zukunft ihrer gemeinsamen Agrarpolitik, kurz GAP. Dabei geht es um sehr viel Geld und die Frage, wie man die Wirtschaft in der EU künftig nachhaltiger aufstellen kann. Denn die Subventionen aus Brüssel haben bekanntlich enormen Einfluss darauf, wie Landwirte wirtschaften. Über die Bedeutung der geplanten Beschlüsse spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Jule Reimer. Frau Reimer, um wie viel Geld geht's denn da genau?
Insgesamt geht es um 336 Milliarden Euro, allerdings für die nächsten 7 Jahre, verteilt auf alle EU-Mitgliedstaaten. Das macht ungefähr 1/3 des EU-Jahresbudgets aus, was dann in den Bereich Agrar fließt. Nach Deutschland sind bisher von dieser Summe um die 6 Milliarden Euro geflossen. Der Großteil wird nach der Ackerfläche vergeben, also nach Hofgröße. Das nennt sich die erste Säule der Direktzahlung. Das sind 280 Euro pro Hektar in Deutschland. Die Osteuropäer bekommen etwas weniger pro Hektar und sind damit auch nicht glücklich. Der kleinere Teil dieser Agrargelder geht in die sogenannte zweite Säule. Das sind Agrarumweltprogramme, ländliche Entwicklung. Also wenn zum Beispiel Landwirte dann weniger oder keine Pestizide einsetzen, Stallumbau für mehr Platz machen wollen, für mehr Platz für die Tiere oder Dorfentwicklungsprojekte.
Wie genau soll denn die nachhaltige Produktion von Lebensmitteln künftig aussehen?
Seit 2018 liegen 3 Gesetzesvorschläge der EU-Kommission auf dem Tisch mit dem Anspruch, die Bauern und die Agrarunternehmen, sind ja auch wirklich richtig viele große Agrarunternehmen, industrielle Agrarunternehmen dabei, die müssen schon auf ihre Kosten kommen, aber sie müssen auch Klima- und Umweltschutz fördern. die Trockenlegung von Mooren, die zur Ackerfläche umgebrochen werden, oder die Gülleausbringung aus der Intensivhaltung. Das treibt zum Beispiel den Klimawandel an. Da entstehen Treibhausgase, wenn man Monokulturen ohne Fruchtfolge pflanzt, dann steigert das den Pestizideinsatz. Wir haben einen gravierenden Rückgang von Feldvögeln. Und die Idee der EU-Kommission ist jetzt, dass die EU-Mitgliedstaaten die Zielvorgaben wohl aus Brüssel bekommen, aber die Ausgestaltung frei vornehmen. Und der Streit geht jetzt darum, wie diese Gelder ab jetzt zwischen diesen beiden Säulen, die ich beschrieben habe, verteilt werden und ob auch innerhalb der ersten Säule ein Teil des Geldes, das pro Hektar gezahlt wird, an Öko-Regeln gebunden wird. Das sind die sogenannten Eco-Schemes. Und die Frage ist auch, muss jeder Nationalstaat überhaupt sowas anbieten? Müssen Bauern teilnehmen? Was passiert, falls jetzt diese Öko-Schemes, das Geld, was da bereitgestellt wird, nicht ausgeschöpft wird?
Vielleicht noch kurz, welche Interessen vertreten deutsche Landwirte?
Der Deutsche Bauernverband, der wollte früher eigentlich nur Geld aus der ersten Säule. Mittlerweile gibt es ja auch große Agrarunternehmen, die intensiv auch in die Bioproduktion eingestiegen sind. Die wollen im Prinzip auch keine Kürzung bei den Umweltprogrammen, aber in der ersten Säule sagen sie, je weniger Geld bei den Direktzahlungen an Ökoauflagen gebunden ist, desto besser.
Die EU-Landwirtschaftsminister beraten ab heute über die Zukunft der Agrarpolitik in der EU. Jule Reimer war das im Gespräch. Damit kommen wir zur Wirtschaftspresse und da geht es um das gleiche Thema.
Im Grundsatz geht es darum, wie Europas Bauern künftig wirtschaften müssen, um EU-Gelder zu erhalten, schreiben die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe. Die Landwirte können darauf setzen, dass ihnen große finanzielle Einbußen erspart bleiben. Womöglich können Betriebe mit Flächen unter 100 Hektar sogar mit einem Zuschlag rechnen. Mehr Geld für die Kleinen. Das wäre sinnvoll. Die Landwirtschaft wird außerdem grüner. 40% der auszuzahlenden Gelder werden an Maßnahmen geknüpft, die gut für die Umwelt und fürs Klima sind. Eine von oben verordnete Ökorevolution ist das alles aber nicht. Die Süddeutsche Zeitung bemerkt, bislang deutet nichts darauf hin, dass Landwirte in Zukunft mit deutlich mehr Geld für umwelt- und klimaschonendes Wirtschaften rechnen können, allen Vorgaben der EU-Kommission zum Trotz. Reformen sind von dort vorerst nicht zu erwarten. Umso wichtiger ist es, dass Deutschland seinen eigenen Weg geht. Nicht um sich von der EU abzuwenden, sondern um ein Vorbild abzugeben für eine nachhaltige Landwirtschaft. Die von der Bundesregierung eingesetzte Zukunftskommission spielt dabei eine entscheidende Rolle. Nun kurz zu einem anderen Thema. Die Rheinische Post aus Düsseldorf zeigt sich beeindruckt vom Kampf der ThyssenKrupp-Stahlkocher um ihre Arbeitsplätze. Jetzt ist die Politik gefordert, sich ehrlich zu machen. Bundeswirtschaftsminister Altmaier wie Ministerpräsident Laschet haben ihnen immer wieder Unterstützung zugesichert. Einen Einstieg des Staates lehnen sie aus guten Gründen aber ab. Doch worin besteht ihre Unterstützung dann? Staatshilfe unter dem Deckmantel des grünen Umbaus fließen zu lassen? Den Aufbau der Deutschen Stahl AG zu finanzieren? Die Belegschaft hat Wahrheiten verdient, auch harte Wahrheiten.
Damit endet die Wirtschaftspresse und auch unsere Sendung Wirtschaft am Mittag. Nach den Nachrichten hören Sie hier Deutschland heute mit Antran. Darin geht es um die Frage, wie gut Berlins Gesundheitsämter mit den steigenden Corona-Zahlen zurechtkommen oder ob sie vielleicht auch schon an ihre Grenzen stoßen. Und es geht um die Warnstreiks im öffentlichen Dienst. Heute fahren ja vielerorts keine Busse und Bahn. Das heißt, davon sind viele Menschen betroffen. Ich bin Katja Scherer, bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche einen schönen Nachmittag. Musik